Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Auch heute gibt es wieder ein ganz besonderes Interview, nämlich so, dass wir hier in zwei Callboxen im gemeinsamen Office sitzen in München. Und ich finde es total toll, dass wir ganz kurzfristig die Möglichkeit haben, hier heute diesen Tag zusammen an einem Ort ein Interview aufzunehmen. Das gab es in der Form noch nicht. Und das ist möglich dank Laura. Laura ist heute hier und ist selbstständig als Kommunikationsberaterin und B2B-Fotografin für Unternehmen und auch für Personal Branding. Und mich interessiert jetzt total, Laura, wie hast du hier gestartet mit deiner Selbstständigkeit in München? Du bist ja ganz frisch dabei.
Ja. Also dazu muss ich ja etwas ausholen, oder ich bin erst seit April, das ist vielleicht gut zu erwähnen, ich bin erst seit April selbstständig als Kommunikationsberaterin und Fotografin und habe den Schritt quasi erst kürzlich gewagt. Ich habe schon länger drüber nachgedacht, auch was Eigenes zu starten, habe mich aber nie so ganz getraut. Man hängt ja dann auch sehr gerne in seiner Sicherheitszone, in seiner Comfortzone fest. Und habe dann aber den Mut gefasst, da sowieso die örtliche Veränderung bei mir anstand. Ich bin durch meinen Partner nach München gekommen, die letzten 8 Jahre in Dresden gelebt und gearbeitet. Und dann war für mich auch die berufliche Veränderung ein Thema. Und ich habe gedacht, okay, bewirbst du dich jetzt nochmal auf eine Führungsstelle? Also ich kann dann gleich nochmal mehr dazu sagen, was ich vorher denn eigentlich gemacht habe. Genau, bewirbst du dich nochmal auf eine Führungsstelle im Kommunikationsbereich oder wagst du jetzt einfach den Schritt und gehst das Risiko ein? Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ehrlicherweise war die Antwort einfach nur, ja, wenn es nicht klappt und wenn es nicht gut anläuft, dann kann ich mich immer noch auf Stellen bewerben und einfach wieder in ein Unternehmen zurückgehen und die Tätigkeit machen, die ich vorher eben auch gemacht habe. Ich hatte schon Berufserfahrung, also ich hatte quasi ein CV, mit dem ich mich wieder überall bewerben könnte zu jeder Zeit und habe auch keine Kinder derzeit, habe keinen teuren Kredit auf irgendein Haus, was ich abbezahlen müsste und dachte dann, okay, so viel kann dir jetzt eigentlich gar nicht passieren.
Probier. Ja, total schön, dass du diese Frage auch nochmal reingibst, weil ich glaube, die ist ganz präsent bei vielen, die über das Thema vom unternehmerischen Weg nachdenken. So, okay, puh, aber da sind ja eben viele Risiken, die mit einhergehen. Aber so mit dieser Fragestellung, was ist jetzt wirklich so das Allerschlimmste, sich auch bewusst zu machen, dass ja nie wieder der Status quo erfolgt. Weil egal was passiert, auch wenn vielleicht ein Gründungsvorhaben nicht klappt oder nochmal eine Veränderung erfolgt, das sind alles Fähigkeiten und Skills, die ja on top kommen in den CV, wie du gerade so schön gesagt hast. Und es gibt ja eben auch schon immer etwas, auf dem wir basierend gucken können, okay, wenn alle Stricke reißen, nochmal in eine Anstellung zu gehen oder was auch immer. Also ja, super, dass du das für dich so nochmal reflektiert hast. Und was war am Ende ausschlaggebend dafür, dass du diesen Mut hattest zu sagen, okay, und jetzt you go all in. Wir feiern ja heute das erste Quartal dann deiner Selbstständigkeit. Also was hat dazu geführt, Laura?
Ja, tatsächlich habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie ich denn arbeiten und leben will in Zukunft. Und ich habe darüber viel auch gelesen und Podcasts gehört. Kennst du den Begriff Millennial Career Crisis?
Nee, hol mich mal gerne ab. Tatsächlich nicht. Die Rush Hour des Lebens, das hatte ich letztens. Vielleicht ist das ähnlich.
Ja, die Rush Hour. Okay, vielleicht. Also ich bin jetzt gerade 30, dieses Jahr im Januar 30 geworden. Und ich bin, glaube ich, so eine Zwischengeneration zwischen Gen Z und Millennials. Und das Modell, was mir meine Eltern und auch meine Großeltern damals vorgelebt haben, ist, man bekommt einen guten Job, man arbeitet da für viele, viele Jahre, ist dort glücklich, verdient dort sein Geld. Meine Eltern haben zeitig Kinder bekommen. Ich bin die älteste Schwester von 3 Kindern. Meine Mama war mit 26 schon dreifach Mutter. Und meine Eltern haben auch ein Haus gebaut, ein Auto gehabt und so. Und ich dachte, das ist doch das perfekte Leben, ne? Das Bilderbuchleben, was einem irgendwie so vorgelebt wird. Nur in unserer Generation ist ja jetzt, die Welt hat sich einfach verändert. Es ist vieles super teuer geworden. Und schon allein das Thema Haus, das ist für uns schon einfach gar nicht mehr wirklich umsetzbar, wenn man nicht gut finanziellen Puffer mitbringt, was erbt oder eben, weiß nicht, auf dem Land geht es vielleicht noch, aber in den großen Städten, also gerade jetzt hier in München, kannst du eigentlich vergessen, dass du dir hier ein Grundstück kaufst. damit stellt man sich einfach so ganz grundsätzlich Fragen, wie möchte man denn leben? Weil rein dieses, ich gehe in meinen 9-to-5-Job und bekomme dort vielleicht auch eine sehr gute Position und werde dort auch Führungskraft. Aber trotzdem kann man sich ja viele Dinge gar nicht mehr so leisten in dem Umfang, wie das die älteren Generationen eben getan haben. Und dann kommt man relativ schnell in die Gedanken, okay, was gibt es für alternative Geschäftsmodelle? Wie kann ich mir vielleicht mehrere Income-Streams schaffen? Also wie kann ich mich auch vielleicht unabhängiger von dem Unternehmen machen, wo ich arbeite? Weil selbst wenn man in einem Unternehmen angestellt zu sein, ist ja auch nur die vermeintliche Sicherheit, die vermeintliche Comfortzone, weil aktuell werden ja auch ganz viele Stellen wieder gestrichen und Leute gekündigt und man hat den Job auch schneller verloren, als man vielleicht denkt manchmal. Und das hat man auch nicht im Griff. Da weiß man auch nicht, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt und was Politik und Wirtschaft da vielleicht machen an der Stelle. Durch diese ganzen verschiedenen Faktoren habe ich mir dann viele Gedanken dazu gemacht, wie soll meine Karriere eigentlich künftig aussehen. Und ich glaube absolut, dass es machbar ist mit vielen Interessen, die man ja als Person auch hat, verschiedene Einkommensströme sich aufzubauen. Und genau, da bin ich jetzt dran.
Super, mein Ziel. Laura. Genau diese Vielfalt, die du ansprichst, ich hatte so mehrere Impulse. Also einmal dieses Create your own job. Das ist ja genau das. Also erstmal so ein bisschen zu evaluieren, okay, was gibt's überhaupt alles? Mehrere Income Streams aufzubauen, das hast du gerade auch schon benannt. So weg auch von 9 to 5 hin zu 9 to mine. Das ist so ein Spruch, den ich gerade auch sehr feiere. Und dann eben auch mit diesem Hintergrund, ne, jetzt in der Lebensphase, in der du dich befindest, also ich bin jetzt 31, deswegen das resoniert total, zu sagen, diese Risiken, ne, also ein unternehmerisches Risiko, wenn du was Eigenes startest, hast du immer. Ne? Es kann passieren, dass das nicht klappt. Hatten wir auch vorhin schon, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das aber dann zu machen, wenn es eben noch sehr wenig Verantwortung gibt. Also sei es jetzt gegenüber einer Family, sei es gegenüber Krediten. Und da zu empowern, also genau das, was du jetzt beschreibst, diesem Alter auch schon so reflektiert zu sein, das finde ich total stark. Also da auch diesen Mut auf dich zu bringen, weil wenn ich jetzt so an meinen Masterstudiengang denke, die meisten sind danach eben in Konzerne gegangen, ne? Und so diese klassische Karriereleiter. Und wir kennen uns jetzt auch aus einem Frauennetzwerk, Ten More In, wo ja auch eher die Perspektive ist, es sind die meisten angestellt und gucken jetzt im Bereich Leadership, wie kann ich mich weiter in dieser klassischen Karriere entwickeln. Wie ist jetzt dein Weg gewesen? Also wenn du nochmal zurückguckst, du warst jetzt auch eine ganze Zeit lang angestellt. Was hat dich damals dazu motiviert, auch erstmal in die Anstellung zu gehen? Und was war da jetzt auch so dein Schwerpunkt?
Ja, tatsächlich war genau das, was du gerade beschrieben hast, also vom Master im Großkonzern und dann dort schön die Karriereleiter emporsteigen. Das war eigentlich eine lange, lange Zeit auch meine Idealvorstellung, eben auch, weil ich gar nichts anderes gesehen habe als Möglichkeit, weil mir das eben auch so vorgelebt wurde oder man das eben so klassisch kennt. Und erst durch, ich würde sagen, auch durch Social Media habe ich persönlich auch erstmal gesehen, was dann alles auch für alternative Modelle möglich sind. Und bei mir war das in der Familie auch so, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, meine Eltern haben eine Bäckerei schon seit ganz vielen Generationen, also meine Großeltern hatten die, meine Urgroßeltern. Und ich war auch die erste Person bei uns, die zum Studieren gegangen ist. Und von daher habe ich das auch gar nicht aus dem Elternhaus unbedingt mitbekommen, so dieses, was kann man denn, was sind denn moderne Berufswege, wie kann man denn heutzutage Karriere machen? Und da war das eben so die klassische Vorstellung. Und diesen Lebenslauf, den habe ich ja auch strikt so verfolgt. Ich habe Abitur gemacht, ich bin zum Studieren gegangen, habe nach dem Bachelor noch einen Master rangehangen, habe fleißig meine Praktika gemacht und habe eigentlich im Studium dann erstmal diesen Berufsweg Unternehmenskommunikation kennengelernt. Ich wusste gar nicht so wirklich, dass es das gibt oder konnte mir nicht so viel darunter vorstellen. Ich habe mich witzigerweise informiert bei der Universität Leipzig. Also ich wollte unbedingt gerne nach Leipzig gehen. Es ist eine tolle Uni, eine tolle Stadt. Und habe da so geschaut, was gibt es da so für Studiengänge, die man machen kann. Und witzigerweise habe ich mich für drei verschiedene Dinge eingetragen, die komplett unterschiedlich sind. Einmal Lehramt, einmal Wirtschaftswissenschaften und einmal Kommunikations- und Medienwissenschaften. Und dachte so, irgendwas mit Medien, das klingt total spannend. Ich hatte auch damals schon die Leidenschaft Fotografie. Das war damals schon mein Hobby. Ich habe mir mit 14 meine eigene Spiegelreflexkamera gekauft vom Jugendweihegeld und dachte, cool, das probierst du mal. Und habe mich dann tatsächlich auch dafür entschieden. Und erst während des Studiums habe ich dann eigentlich so die Einblicke bekommen, dass man das ja auch in Unternehmen machen kann und dass es in Konzernen oder in größeren Unternehmen auch Kommunikationsabteilungen gibt, die eigentlich total den spannenden Job haben. das Klassische, was man ja kennt, ist ja das Marketing und Unternehmenskommunikation. Darunter können immer viele erstmal nicht so wirklich was anfangen. Also da hat man ja von der Pressearbeit über Change-Kommunikation, interne Mitarbeiterkommunikation, Krisenkommunikation oder auch politische Kommunikation, Finanzkommunikation. Also man deckt ganz, ganz viele Stakeholder ab, die über die klassische Kundenbeziehung hinausgehen. Und das hat mich sehr begeistert. Ja, und nach meinem Master habe ich dann eben auch eine Stelle gefunden in Dresden bei einem Wasserstoffunternehmen. Und das Wasserstoffunternehmen heißt Sunfire, stellt Elektrolyseure her. Also das sind große technische Anlagen, die Wasserstoff produzieren. Und ehrlicherweise, in der Schule war Chemie mein schlechtestes Fach. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was dieses Unternehmen inhaltlich macht. Aber diese Stelle, die war sehr breit ausgeschrieben damals. Sie haben so einen PR-Allrounder auch gesucht oder Kommunikations-Allrounder. Und ich dachte, cool, perfekt für eine Einstiegsstelle. Ja, und diese Journey, die mich da in dem Unternehmen erwartet hat, die, ich würde das auch wieder machen. Also es war, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich habe die, es war damals noch ein Startup, als ich angefangen habe. Und waren schon auch knapp so 200 Leute da, als ich dann gegangen bin. Ich war 5 Jahre da, waren wir knapp 700. Also es war auch ein enormes Wachstum in dieser Firma. Ich habe die Kommunikation von null mit aufgebaut. Das Team ist mitgewachsen. Ich habe dann nach nur 2 Jahren, ich hatte dann die ersten Erfahrungen auch im Selbstständigsein. Ich habe nebenberuflich mein Fotografie-Business gegründet im Kleingewerbe. Und habe mir da dann schon ein bisschen Geld dazu verdient und hatte tatsächlich überlegt, sollte ich das jetzt ein bisschen weiterverfolgen und in meinem Job mit meinen Stunden runtergehen, um vielleicht einen Tag die Woche mehr Fotografie zu machen? Oder ja, wie könnte das aussehen? Und genau in dieser Phase wurde mir witzigerweise von dem Unternehmen die Führungsposition für das Kommunikationsteam angeboten. Und auch da habe ich habe ehrlicherweise gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich saß in dem Meeting. Mein Chef hat mich gefragt, könntest du dir das gut vorstellen? Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, es wird so ein ganz klassisches Feedback-Gespräch. Es hat sich gar nicht abgezeichnet für mich. Und er hat mich im Meeting gefragt, könntest du dir vorstellen, die Head-Off-Stelle zu übernehmen? Und ehrlicherweise, ohne groß drüber nachzudenken, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also neue Challenge mache ich. Klingt super spannend. Und erst danach habe ich dann realisiert, oh mein Gott, kann ich das überhaupt? Also ich war damals 26, ich war die Jüngste vom Team. Und es hatte natürlich auch ein bisschen Konfliktpotenzial dann im Nachhinein. Aber ich bin dann nochmal mega dran gewachsen. Also ich habe dann persönlich mich weiterentwickelt, habe gelernt, was es heißt, Führungskraft zu sein, Verantwortung zu tragen. Das Team ist dann in den 3 Jahren, in denen ich Führungskraft war, auf 8 Personen gewachsen. Und ja, auch fachlich habe ich viel dazugelernt. Was sind denn die Aufgaben einer Führungskraft und was heißt es denn, so viel Verantwortung auch zu übernehmen? Und ich glaube, dass mir das jetzt auch in der Selbstständigkeit extrem hilft, weil man eben, also ich war auch für ein 7-stelliges Budget verantwortlich. Also man lernt eben auch ein unternehmerisches Denken, weil auch als Führungskraft musst du ja im Sinne des Unternehmens auch das Team weiterentwickeln und die strategischen Ziele der Firma mit erreichen und dazu beitragen. Und das hilft mir jetzt extrem zum einen, um meine Kunden natürlich gut zu beraten, weil meine Kunden sind jetzt auch Geschäftsführer, mit denen ich spreche in der Kommunikationsberatung. Und da muss man natürlich auch ein bisschen deren Sprache sprechen und da auch ein strategisches Mindset mitbringen. Und es hilft mir auch bei meiner Selbstführung im Endeffekt. Also wie setze ich mir Ziele? Wie teile ich das ein in kleinere Unterprojekte? Wie verwalte ich meine Finanzen im Endeffekt? Also ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das würde ich immer wieder so tun. Und ich finde, es fühlt sich jetzt stimmig an. Ich habe diese Zeit auch gebraucht, um mich jetzt auf die Selbstständigkeit vorzubereiten.
Ja, total. Also während du so sprichst, ich habe jetzt so ein paar Notizen gemacht, ne, und einmal diese Praxiserfahrung und wirklich auch einmal zu durchleben. Was bedeutet das, ne? Du wurdest ja dann auch weiterentwickelt, Führungskraft zu sein, also total stark. Das wusste ich jetzt eben alles auch noch nicht so ganz. Wie ist da dein Weg? Und genau das, was du beschreibst, also das hatte ich jetzt auch in diesem Jahr ja sehr präsent, auch unter anderem durch die Podcast-Folge mit Lisa Hipp, wie wichtig Selbstführung ist, also Self-Leadership. Das ist für mich die Basis von allem. Ist jetzt total wuppe, ob du sagst, du gründest solo, ne, und baust dir ein Team aus Freelancern auf oder du hast dann auch ein festes Team mit Festangestellten durch das eigene Unternehmen. Das ist die Wurzel von allem. Und was mich jetzt da interessiert, du hast ein paar Beispiele schon gebracht, so auch diesen Transfer zum unternehmerischen Denken. Aber wie konkret sieht das jetzt aus in deiner Selbstständigkeit? Also wie gehst du zum Beispiel an das Ziele setzen ran? Wie gehst du an die Strategiearbeit ran?
Zunächst habe ich mir erstmal die Frage gestellt, wie sieht denn mein idealer Arbeitsalltag oder wie sieht mein Leben aus? Weil ich finde, das ist ja das Wunderbare in der Selbstständigkeit. Man kann sich das gestalten, wie es zum persönlichen Leben passt. Und ich möchte mich eben nicht, wie der Unterschied zum Unternehmen ist, ich möchte eben nicht von Montag bis Freitag in Anführungszeichen gezwungen sein. Also man ist ja vertraglich dazu verpflichtet, von Montag bis Freitag die Stunden zu leisten. Wir hatten zwar auch Flexarbeitszeit, aber trotzdem ist es ja, gerade als Führungskraft hast du dann trotzdem deinen Kalender voll von um 8 bis 16, 17, 18 Uhr. Und ich wollte mehr Flexibilität in meinem Arbeitsalltag und habe dann überlegt, okay, mit welcher Art von Job kann ich das denn realisieren? Und jetzt ist das in der Kommunikationsberatung natürlich auch so, dass ich mich auch ein bisschen nach den Projekten des Kunden richten muss. Also im Prinzip habe ich natürlich trotzdem auch feste Termine in meinem Kalender stehen, die ich wahrnehmen muss und wo ich mich dann natürlich auch nach dem Kunde richte. Aber in der Fotografie kann ich mir das zum Beispiel relativ frei legen. Außer es ist jetzt natürlich ein Presseevent, was ich begleite. Das hat natürlich auch seine vorgegebenen Uhrzeiten. Aber wenn ich sage, okay, ich nehme mir jetzt den Donnerstagvormittag Zeit und kümmere mich dann nur um mein Business und arbeite an meiner Webseite oder überlege mir, in welche Richtung soll es gehen oder lese einfach auch was und informiere mich, dann mache ich das, dann nehme ich mir das raus. Oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie Sonntagabend einen guten Flow, ich denke gerade sowieso die ganze Zeit über ein Thema nach, ich setze mich da jetzt mal ein paar Stunden ran, dann arbeite ich auch mal sonntags und nehme mir dafür eben den Dienstag frei. Und das sind so Themen, die mir wichtig waren. Und weil du gefragt hast nach der Zielsetzung, also am Anfang, ich habe auch einen Businessplan geschrieben, weil ich den Gründungszuschuss beantragt hatte über das Arbeitsamt. Und da muss man sich ja auch hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich verdienen oder was muss ich erstmal verdienen, um meine Lebenshaltungskosten zu decken und meinen Lifestyle zu decken. Also man will ja auch in Urlaub fahren, man will ja langfristig investieren, auch für die Rente später, hat vielleicht auch Ziele, wo man finanziell drauf hinarbeiten möchte. Und dann rollt man das quasi von hinten auf. Also wie soll mein Zukunftsbild aussehen? Wie will ich leben und arbeiten? Und was möchte ich verdienen? Und dann habe ich mir das runtergebrochen in meine strategischen Ziele. Also welche Kundenzielgruppe möchte ich bedienen? Wo fühlt es sich auch für mich gut an? Es ist auch viel Bauchgefühl dabei. Ich finde, das ist gar nicht immer so das rationale, strategische Denken, sondern auch viel aus dem Bauch heraus, mit welchen Kunden möchte ich denn arbeiten, was passt zu mir, wo sind auch meine Leidenschaften, wo habe ich einfach richtig Spaß, wenn ich das verfolge. Und da habe ich mich quasi am Anfang einmal hingesetzt, den Businessplan geschrieben und jetzt bin ich auch viel vernetzt mit anderen Selbstständigen und schaue, dass ich da auch meinen Sparring immer bekomme, weil das ist so die größte Challenge, die ich finde in der Selbstständigkeit.
Du hast das Zitat, woran habe ich richtig Spaß? Dann ging es um den Zieleabgleich. Und da genau, wolltest du noch irgendwie ausholen.
Okay. Ah ja, zu den Vernetzungen. Ich finde auch, dass Netzwerk sehr entscheidend ist, weil das war die größte Challenge für mich als Selbstständige. Ich war dann plötzlich eine One-Woman-Show und ich kannte das aber nicht. Ich habe ja den ganzen Tag mit meinem Team eng zusammengearbeitet und Ziele ja auch gemeinsam mit dem Team aufgestellt. Und jetzt ist man da plötzlich mit seinen Gedanken allein. Und da hilft es mir auch, regelmäßig mit anderen Selbstständigen einzuchecken, mal auch draufschauen zu lassen auf meine Ideen, die ich mir so überlegt habe und da mal auch externes Feedback einzuholen und tatsächlich so Netzwerke wie das Business-Wege-Netzwerk, wo ich ja jetzt auch ein Teil davon bin, da auch zu schauen quartärlich, okay, was habe ich erreicht dieses Quartal und was steht bei mir nächstes Quartal an und da auch nochmal so in Austausch zu gehen. Das hilft mir aktuell. Und ich schaue jetzt einfach mal, wie sich das die nächsten Monate entwickelt, weil, wie gesagt, nach einem Quartal würde ich jetzt noch nicht sagen, dass sich das jetzt alles total verfestigt hat. Ich bin auch noch so ein bisschen auf der Suche nach der Struktur oder beziehungsweise es ist so im Flow. Es ist ja auch ein Prozess, dass sich das weiterentwickelt. Und da bin ich auch offen für Tools und neue Ideen.
Hi, hier ist Stella und gleich geht's weiter mit der Folge. Das ist ein kurzer Partnerhinweis, denn diese Episode wird unterstützt von First. Wenn du selbstständig bist oder gerade gründest und ein Geschäftskonto suchst, dann schau dir First an. First ist eine digitale Bank für Selbstständige, Gründer und Gründerinnen und Unternehmen mit Geschäftskonten ab 0 Euro im Monat. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Und für dich volle Transparenz. Das ist ein Empfehlungslink. Also wenn du über den Link ein Konto eröffnest, dann erhalte ich ja eine Provision und kann dieses Geld auch wieder in den Podcast einfließen lassen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören dieser Folge. Ich finde es total spannend, das jetzt wahrzunehmen, Laura. Also natürlich steigen wir jetzt ja auch nochmal tiefer ein als das, was ich ja eh schon dann über deinen Weg auch wusste vorher. Aber was du jetzt mitbringst, ne, und ich glaube, das liegt extrem dann auch an dieser Führungsrolle über eben dann 3 Jahre, ist so diese Klarheit darüber, dass es Strukturen braucht, ne, dass es Ziele braucht, dass es eine strategische Ausrichtung braucht und auch im Einklang sein darf mit dem Spaßfaktor. Also diesem Bauchgefühl hast du es jetzt beschrieben, ne, mit der Intuition. Also es gibt auch hier ja ein Podcast-Interview über zyklusbewusstes Arbeiten zum Beispiel, dass wir als Frauen auch nochmal anders auf unseren Energiehaushalt achten dürfen, ne? Und das machst du ja schon total vorbildlich, wo ich jetzt selber, wenn ich so an meinen Weg denke, hat das erstmal echt gebraucht, also mehrere Quartale, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, ne? Das so als kleiner Spiegel hier zwischendrin. Was mich jetzt total interessiert, auch weil du diese Expertin bist in der Kommunikationsberatung für Unternehmen, wie bist du drangegangen jetzt für dein eigenes Unternehmen oder wie sieht das jetzt auch gerade aus? Ne? Also welche Strategien verfolgst du da? Was machst du auch operativ? Wie setzt du das bei dir um?
Ja, also ich arbeite sehr stark mit meiner eigenen Personal Brand, weil ich bin ja nur eine Person und mein Unternehmen heißt auch wie ich, Laura Dicke. Und ich habe zunächst erstmal geschaut, man muss da ja auch immer von den Unternehmenszielen ausgehen und das dann runterbrechen und übersetzen in Kommunikationsmaßnahmen. Und ich habe zunächst mal geschaut, wer ist meine ideale Zielgruppe und wo finde ich die? Und da haben sich bei mir 2 Kanäle ergeben. Also das eine ist LinkedIn, ganz klar, weil ich auch viel Richtung GründerInnen und Selbstständige und ja auch andere Unternehmen kommuniziere. Und für die Fotografie teile ich tatsächlich auch viel auf Instagram. Da bin ich aber noch am Experimentieren, ob das da wirklich meine Zielgruppe ist, weil beide Social-Media-Kanäle funktionieren ja komplett unterschiedlich. Ich finde, LinkedIn macht mir ein bisschen mehr Spaß, weil es ist einfach mit weniger Aufwand verbunden. Also da kann man auch mit 2 Posts die Woche eine ganz gute Zielgruppe erreichen, während du bei Instagram ja gefühlt täglich was machen musst. Und genau, also auf Social Media bin ich viel unterwegs. Und da ergeben sich bei mir tatsächlich auch ganz gute Kundenkontakte. Also ich werde dann darüber auch kontaktiert oder zumindest wahrgenommen. Oder, und das ist auch der nächste Punkt, ich nehme viel Netzwerkevents wahr oder auch Messen, Konferenzen. Und dort werde ich dann tatsächlich auch manchmal angesprochen auf meinen LinkedIn-Content und was ich da so poste. Also ich merke dann immer, dass das auch gesehen wird und auch in den Köpfen der Menschen bleibt. Und Netzwerk-Events funktionieren für mich einfach super, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, es braucht diesen direkten Kontakt zu Menschen. Man baut viel schneller ein Vertrauen auf. Man kann sich auch besser als Expertin positionieren. Also gerade wenn man die Chance hat, mal auf einer Panel-Diskussion zu sein oder eine Keynote zu halten. Letztens durfte ich auch auf einer Konferenz moderieren. Das war auch mal eine sehr coole Challenge. Und da kann man einfach die eigene Expertise noch viel besser teilen. Das ist jetzt natürlich nicht für jeden was, also man muss da auch Bock drauf haben. Aber zumindest auf Netzwerkevents zu gehen und Leute kennenzulernen, ohne dass man einen aktiven Part im Programm hat, hat mir schon doch den ein oder anderen Kundenkontakt gebracht, muss ich sagen. Oder wenn nicht Kundenkontakt, dann zumindest so Partnerschaften, Kooperationen oder dass man einfach eine Person kennenlernt, die irgendwie auf dem gleichen Weg ist wie man selbst und da auch viel einfach lernen kann voneinander. Genau, dann habe ich natürlich die klassische Webseite. Ich finde, das ist immer noch so die digitale Visitenkarte von einem Unternehmen, was man einfach haben sollte. Und das ist es eigentlich erstmal in dem Sinne. Was auch unterschätzt wird von vielen Selbstständigen oder Gründern, ist so die klassische Pressearbeit. Also ich finde, das hat nach wie vor noch viel Potenzial, dass man da gerade in Lokalmedien auch gut mit seiner Story eine sehr gute Zielgruppe erreichen kann. Und es gibt ja verschiedene Wege und man muss halt immer schauen, was passt, wo erreicht man die Zielgruppe am besten, was passt auch zu einem als Person. Nicht jeder ist wahrscheinlich ein Instagram-Mensch, der eine ist dann lieber auf LinkedIn unterwegs oder wie gesagt, nicht jeder gibt auch gerne eine Keynote, aber dann hat man immer noch die Möglichkeit, selbst auf den Events einfach präsent zu sein. Aber das ist so mein Weg, den ich für mich definiert habe. Aber ich schaue auch nach alternativen Kanälen, also Podcast interessiert mich auch als Kanal, aber man muss halt auch abwägen, was kann man regelmäßig bespielen mit seinen Ressourcen, die man hat und wo verzettelt man sich dann einfach, weil man hat ja auch einfach eine begrenzte Arbeitszeit in der Woche zur Verfügung.
Und das ist das Stichwort. Ich habe mir mehrere Sachen notiert. Eine Frage, vielleicht kannst du die direkt beantworten. Was denkst du prozentual, wie viel Zeit geht gerade drauf von all den Geschäftsbereichen, die du jetzt auch hast bei dir selber, in die Kommunikation?
Puh, ich würde sagen schon 20%.
Okay, weil das finde ich geht jetzt noch, ne? Das finde ich jetzt gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
Mindestens, aber dann für Content, der nicht so aufwendig ist. Also LinkedIn-Posts finde ich, da bin ich mittlerweile recht schnell drin, die zu schreiben. Aber für Instagram braucht man ja auch Videocontent und da sitzt man schon ein bisschen länger dran.
Ja, okay. Ja, aber das finde ich hilfreich und auch das, was du jetzt beschreibst. Ne? Das sind ja unglaublich viele Praxisbeispiele, jetzt auch aus deiner Situation. Also was ist alles möglich? Und auch dann immer wieder abzugleichen für sich selber. Ich finde das immer ganz spannend vor der Fragestellung, was kann ich wirklich konsistent bespielen? Deswegen ja auch immer so diese Quartalsplanung, ne? Gerade im Solopreneurship oder auch für kleinere Firmen, wirklich maximal auf 3 Monate zu gucken und dann am Ende erstmal diese 3 Monate durchzuziehen, ja, und auch wirklich zu sagen, ich verfolge jetzt die Strategie, ja, im Operativen, die ich mir da gesetzt habe, um dann zu tracken, okay, hat das jetzt Sinn gemacht oder nicht? Also ich hatte erst gerade wieder einen Team-Call und da ging es nämlich auch darum, macht es Sinn, gerade einen Instagram-Channel aufzubauen für Businesswege oder sind die Ressourcen nicht viel besser gebündelt in der Kombi Podcast und LinkedIn, ne? Also da immer wieder ehrlich zu sein, das habe ich auch weiterhin so dieses Bewusste, was macht jetzt wirklich Sinn und nicht einfach nur, weil es, das habe ich viel im Marketing- und Kommunikationsbereich, so ein Kick auch ist. Es ist schnell etwas kreiert und sichtbar, ne? Und dann natürlich das ganze Dopamin durch Likes und keine Ahnung was. Und dann aber zu tracken, und was bringt jetzt wirklich Kunden? Weil am Ende des Tages geht es hier um profitable Geschäftsmodelle. Also wie schaffst du da eine gute Balance zu halten, Laura?
Ja, die Frage mit der Balance, ich glaube, die muss man sich als Selbstständige einfach immer wieder stellen und auch ehrlich beantworten. Manchmal habe ich die nicht, also ganz klar. Manchmal verzettel ich mich da auch und hänge da viel zu lange auf diesen Kanälen rum und überlege, wie könnte ich noch was anders darstellen und was könnte ich noch machen? Und dann sind plötzlich 3 Stunden am Tag rum. Also auch das ist mir natürlich schon passiert. Aber was hilft, gerade wenn man jetzt Richtung Content-Erstellung denkt, ist, sich dafür auch tatsächlich Stunden im Kalender zu blocken. Und die dann auch einzuhalten. Ich versuche mir dann einfach 2 Stunden mal an einem Tag der Woche, der gut passt, wo ich jetzt keine Dienstreise vielleicht habe oder auch kein Fotoshooting, wo man eh schon so wuselig ist und von Ort zu Ort springt, sondern vielleicht irgendwie einen Tag, der mal ein bisschen ruhiger ist, wo man vielleicht eh auch so ein bisschen Strategiearbeit macht, da mir einfach 2 Stunden zu blocken für Content-Erstellung und das dann auch durchzuziehen. Und das halt auch regelmäßig, weil wie du schon sagst, man muss da regelmäßig dranbleiben. Also es bringt nichts, einen Monat da jede Woche 5 Posts zu haben und den anderen Monat wieder im ganzen Monat nur einen. Man muss da einfach kontinuierlich dranbleiben, dass man da auch regelmäßig auf dem Schirm der Zielgruppe bleibt. Und was auch wichtig ist, und das mache ich tatsächlich täglich, dass ich dann auch selber auf den Social Media Accounts unterwegs bin und kommentiere und auch andere Beiträge like, also auch dieses Community Management und auch die eigenen Kommentare, also die Kommentare unter den eigenen Posts beantworte, dass man da eben auch Beziehungen aufbaut, ja, und der Community auch irgendwie was zurückgibt und dann auch mal einen Kommentar woanders hinterlässt. Das ist ja auch wichtig bei dem ganzen Social-Media-Game, sage ich mal. Und das kann ich ehrlich gesagt schon wieder gar nicht so richtig tracken, weil ehrlicherweise in der Bahn, bevor ich schlafen gehe, ich bin leider auch nicht diszipliniert genug, um abends zu sagen, die Stunde vorm Schlafen gehen, die mache ich keine Screentime mehr. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber meistens scrolle ich dann doch noch mal durch Social Media und reagiere noch auf gewisse Sachen. Das ist halt auch einfach wichtig, dass man das mitmacht und regelmäßig und sich da irgendwie am Tag Slots dafür einplant.
Ja, nee, super hilfreich. Also das nochmal aus deiner Perspektive zu hören. Mir kam jetzt gerade nochmal auch der Bezug zum Personal Branding. Du hast es eingangs gesagt, ne? Jetzt als Solopreneurin, da bist du ja auch in irgendeiner Form die Marke. Ich unterscheide immer ganz gern zwischen Themenmarke und Personenmarke. Was würdest du sagen, jetzt auch in der heutigen Zeit ist wichtig für eine Personal Brand? Also hast du da Erfahrungswerte, ne? Wie lange dauert das, das auch entsprechend aufzubauen? So, was beschreibt dieser Begriff für dich? Weil der wird ganz oft verwendet und gleichzeitig finde ich den immer so ein bisschen wenig greifbar.
Mhm. Der Begriff wird ja auch zurzeit sehr inflationär genutzt, muss man sagen. Also man liest das ja sehr viel auf allen Ecken und Enden. Ich glaube, dass es schon seine Zeit braucht, wenn man jetzt von null startet, sich die Personal Brand aufzubauen. Also man war vielleicht noch nie auf LinkedIn aktiv oder hat einfach, war eher so eine beobachtenden Rolle, hat vielleicht konsumiert, aber nie was Eigenes gepostet. Dann dauert es schon eine Zeit, bis sich da eine Community bildet und bis man Follower generiert. einfach weil man ja erstmal als Gesicht bekannt werden muss. Und die Leute müssen erstmal verstehen, für welche Themen stehst du. Und da ist es eben auch wichtig, Themensäulen sich abzuleiten. Also was ist so meine Vision oder meine Mission? Wofür gehe ich raus, so im übergeordneten Sinne? Und was sind die 3 Themensäulen oder 3 bis 4 Themensäulen, die dann darauf einzahlen? Also wozu schreibe ich dann meinen Content? Und je schärfer man das für sich definieren kann und je enger man das strickt, desto besser ist es eigentlich. Und desto schneller wird man dann auch wahrgenommen von anderen Personen für eben als Expertin für genau dieses Thema. Um da erfolgreich zu sein, finde ich es schon auch wichtig, ein bisschen Persönlichkeit auch zu zeigen. Also ist jetzt nicht so, dass man sein komplettes Privatleben da teilen muss, auf gar keinen Fall. Aber einfach auch zu zeigen, man ist eben auch ein Mensch, man hat auch seine Herausforderungen, man hat vielleicht auch Struggles, die man mal teilt und vielleicht auch mal ganz offen den Weg zu teilen, wenn man quasi gerade neu gründet oder wenn man vielleicht auch ein neues Projekt startet, dann auch einfach dieses Build in Public, das generiert auch sehr viel Vertrauen und Menschen haben, glaube ich, einfach mehr Lust, diesen persönlichen Touch auch zu lesen. Also gerade heutzutage, wo ich habe jetzt letztens eine Zahl gesehen, ich glaube, ich habe gelesen, also über 70% auf LinkedIn ist mittlerweile KI-generierter Content. Da wird einem ja auch ein bisschen schlecht. Und ich glaube, so von diesen ganzen KI-generierten Dingen, die auch irgendwie fake sind, da hat mittlerweile auch keiner mehr Lust drauf. Ich glaube, dass man jetzt gerade gut gewinnen kann, weil man da wirklich authentisch ist, seinen Weg teilt, da auch keine Angst zu haben, vielleicht auch mal eine Herausforderung offen zu teilen. Ich glaube, das ist es, wo es da drauf ankommen wird. Und deswegen finde ich den Begriff Personal Brand gut, weil es muss eben auch das Persönliche, das Personal, diesen Touch, den muss es am Ende auch haben.
Ja, das hilft nochmal. Also auch aus deiner Perspektive zu verstehen, ne? Was inkludiert das alles? Und ich bin total bei dir, auch für die zwischenmenschliche Verbindung, also das, was online alles passiert. Und gerade bei mir, es ist ja auch ein rein digitales Geschäftsmodell. Und gleichzeitig ist es mir unglaublich wichtig, Verbindungen zu schaffen mit Menschen. Ne? Und wie ist das möglich? Also indem wir uns da auch nahbar zeigen und dass es alles eben nicht locker flockig hier über die Bühne geht, ne? Sondern es gibt immer schlechte Tage, es gibt immer Challenges. Und wie gehen wir damit um? Und wie können wir auch gegenseitig voneinander lernen? Super hilfreich. Und jetzt haben wir viel über Kommunikation, über auch Marketingmaßnahmen gesprochen. Und das Wichtigste jetzt gerade auch beim Aufbau der Selbstständigkeit ist es ja immer, dass die irgendwo hinführen. Ne? Also dass wir sagen, wir haben konkrete Angebote. Wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du dich am Ende entschieden, was du jetzt auch konkret an Angebote anbietest? Ne? Und diese Geschäftsmodelle, also einmal die Fotografie als dann auch eben die Beratungsleistung. Wie bist du da hingekommen und wie kommst du jetzt auch an Kunden? Also wie ist da deine Entwicklung gerade?
Ja. Bei mir kommen die Kunden gerade noch, muss ich sagen, trotzdem viel durchs Netzwerk. Also auch wenn ich jetzt natürlich mehr Zeit in meine eigene Personal Brand investiere, sind es trotzdem immer noch viele Personen, die mich weiterempfehlen oder wo ich in irgendeiner Art und Weise einen Link im Netzwerk habe, wo ich empfohlen werde dann für ein Projekt. Und wie habe ich mir überlegt, wie beides zusammenspielt? Die Kommunikationsberatung, die schließt ja die Fotografie nicht aus. Also ich sage immer gerne, ich bin eine Beratungsboutique. Also ich biete dir zum einen die Strategie an. Ich kann aber auch die operative Umsetzung, wenn zumindest mit begleiten. Aber ich könnte auch, wenn jetzt, also ich habe jetzt einen Kunde, auch wieder im Energiebereich. Da ist eben ein sehr, sehr kleines Marketing-Team. Und da habe ich komplett die Ziele erarbeitet fürs Marketing oder auch für die Kommunikation. Also beides ist dort zusammengedacht. Und gehe jetzt aber auch mit rein in die operative Umsetzung. Also wir stellen jetzt die Webseite neu auf. Wir schreiben LinkedIn-Posts, auch mal einen LinkedIn-Post für den Geschäftsführer. Und da helfe ich dann schon, wenn da auch nicht so viele Ressourcen im Team sind, das dann eben auch selbst einfach schnell umzusetzen. Und wenn man natürlich auf Kanälen kommuniziert, dann braucht man auch ansprechendes Bildmaterial. Und da kann ich dann wiederum sagen, ich habe auch die Fotografie. Dann lasst uns doch gleich noch eine Kampagne planen, eine Employer-Brand-Shooting machen für eure Karriere-Webseite oder einfach neue Headshots für die Webseite. Und man braucht ja auch immer Material, was man dann auf LinkedIn teilen kann. Und von daher sehe ich die Fotografie dann immer noch als Upselling-Möglichkeit für die Kommunikationsberatung. Aber man hat auch die Möglichkeit, die Fotografie separat bei mir zu buchen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin Führungskraft oder Geschäftsführer oder Selbstständige, oder bin gerade Gründerin ganz frisch. Ich brauche jetzt kein komplettes Kommunikationsteam oder keine Person, die das komplett für mich übernimmt. Aber ich brauche auf jeden Fall neue Fotos, damit ich das pflegen kann und damit ich Premium- und High-Quality-mäßig auch auf den Plattformen erscheine und rüberkomme. Dann werde ich auch nur für die Fotografie gebucht.
Total die spannende Synergie, ja.
Ja, genau. Und ich bin jetzt eben noch am Testen, was wird in Zukunft auch mehr angenommen? Wie kann ich das stärker miteinander verknüpfen? Muss ich das überhaupt? Kann beides gleichzeitig auch existieren? Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, was von beiden den größeren Income bringt. Das war jetzt von Monat zu Monat auch unterschiedlich. Und von daher mal schauen, ob das jetzt auch so dabei bleibt. Ich finde es gerade gut auszutesten, weil ist super abwechslungsreich und ich liebe beide Themenfelder. Ich weiß, dass viele immer sagen, man muss sich eigentlich auf eine Sache spezialisieren und gerade im Marketing ist es ja immer gut, spitz rauszugehen oder auch für Sales oder mit dem einen Thema dann deine Nische zu bedienen. Aber in dem Fall, man hat ja als Person auch einfach verschiedene Interessen und ich möchte der Sache jetzt auch eine Chance geben oder teste das jetzt einfach mal so am lebenden Beispiel bei mir selbst aus, weil gerade das ja auch modernes Geschäftskonzept für mich ausmacht, eben nicht nur diesen einen Income-Stream zu haben, sondern vielleicht einfach verschiedene Themen, die ja am Ende doch miteinander auch zusammenhängen können, zu bespielen und da zu schauen, wie entwickelt sich das beides in Zukunft weiter und kommt vielleicht noch was Drittes hinzu, man weiß es ja nicht.
Ja, also das, was du jetzt ansprichst, ne, gerade in dieser Phase, ich sag mal so die ersten tatsächlich 1 bis 2 Klassiker aus dem, was ich so dato bei mir selber sehen durfte, erfahren durfte und auch natürlich aus allen Kundenprojekten, ist dieses Testen, also der Begriff des Testens elementar. Also wir sprechen ja auch bei der Angebotsentwicklung sehr gerne über MVPs, Minimum Viable Product und dann aber auch immer die Tatsache zu gucken, okay, du gehst jetzt mit etwas raus, du kommunizierst bestimmte Angebote und dann aber auch abzugleichen, was braucht denn der Markt? Wie ist denn das Marktfeedback? Ist wirklich das gebraucht, was ich so mir Schönes überlegt habe, ne, in der Theorie? Und da auch wirklich dann flott zu sein und so Flexibilität, ne, was du jetzt auch öfter schon genannt hast, beizubehalten. Also ich glaube, das ist wirklich the key, so bei allem, was ich dazu sehe, ne, weil sonst kann es passieren, dass ja in einer gewissen Weise eine Stagnation erfolgt, ne? Dass dann keine Anpassung erfolgt. Es wird sich gewundert, warum werden meine Angebote nicht gekauft, weil diese Flexibilität abhanden kommt, dieses Testen. Und Testen ist immer damit verbunden, dass natürlich auch Ablehnung erfolgen kann. Also dass irgendwer sagt, nee, finde ich nicht geil, gebe ich kein Geld für aus. Und damit dann umzugehen und auch immer wieder einzuladen, dass wir uns auch als Unternehmerinnen Persönlichkeiten verändern. Das Business ist eine Reise und in einem Jahr hast du vermutlich nochmal andere Themen, die dich interessieren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genauso wie du es machst, finde ich jetzt so aus der Praxiserfahrung, die ich so habe, absolut richtig und auch sehr motivierend, dir dabei jetzt zuzuhören. Gar nicht so aus dieser Angst und oh, ist das jetzt richtig, sondern einfach zu machen, einfach zu testen und schauen, was passiert. Was mich jetzt schon interessiert, Laura, ist die Frage nach der größten Herausforderung. Was ist gerade für dich so mit, ne, erstes Quartal feierst du, du hast vorher eben 5 Jahre in der Festanstellung gehabt. Also wo sagst du, boah, das ist schon echt einfach challenging?
Ja, also zu Beginn hatte ich vor allem eine mentale Challenge, dass ich ja jetzt plötzlich ohne Team war. Ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, also immer von Leuten umgeben sein, jeden Tag Meetings haben und diese Leute auch sehen, auch im Büro eng miteinander zusammenzusitzen und zu arbeiten, zu ich sitze jetzt alleine in meinem Homeoffice und schreibe alleine an meinem Businessplan. Also das war schon eine mental sehr große Herausforderung für mich und das habe ich komplett unterschätzt, muss ich sagen. Ich bin einfach eine Person, die gern unter Menschen ist und ich muss jetzt vielleicht nicht jeden Tag Meetings haben. Ich bin froh, dass der Meeting-Marathon jetzt einfach gerade nicht mehr in meinem Kalender steht, aber zumindest diesen zwischenmenschlichen Austausch und auch mal zu fragen, hier, guck mal, daran sitze ich gerade, wie findest du das? Da habe ich mir dann tatsächlich relativ schnell einen Coworking-Space gesucht, in dem wir jetzt gerade zusammen sitzen dürfen. Obwohl ich gesagt habe, also die Kosten für ein Office, die sparst du dir am Anfang erstmal. Am Anfang, wenn man noch nicht so viele Projekte hat und Geld verdient, ne? Aber das war einfach ein absolut notwendiges Investment in meine mentale Gesundheit, würde ich sagen. Das macht mich jetzt happy, hier diesen Coworking Space gefunden zu haben und wieder um Menschen zu sein. Und das andere Thema, was ich einfach wirklich in Deutschland, ich meine, jetzt kennst du natürlich mehrere, schon andere Länder, hast schon von überall aus gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es irgendein Land gibt, was das besonders gut macht, aber ich finde, man wird hier als Gründerin sehr wenig an die Hand genommen. Angefangen von, wie melde ich meine Selbstständigkeit an? Welche Rechtsform muss ich dafür wählen? Wie funktioniert Buchhaltung? Dann gibt es ja auch wieder etliche Tools, mit der man die machen kann. Brauche ich ein Geschäftskonto, ja oder nein? Jetzt hatte ich mit der Fotografie noch so ein Sonderthema. Eine Fotografie kann eine Freiberuflichkeit sein, aber auch ein Gewerbe. Jetzt hatte ich das als Freiberuflichkeit angemeldet, weil ich wollte es eben als ein Business Case betrachten, habe auch einen Businessplan dafür geschrieben. Im Nachhinein hat es mir das Finanzamt jetzt aber, das habe ich erst vor 2 Wochen erfahren, nicht anerkannt und ich muss jetzt noch nachträglich ein Gewerbe dafür anmelden. Und wenn es blöd kommt, muss ich da jetzt auch noch eine Strafe zahlen, weil ich das Gewerbe nicht zum 1. April angemeldet habe, sondern jetzt erst damit um die Ecke komme, obwohl ich die ganze Zeit dachte, das geht als Freiberuflichkeit schon seinen Gang. Und das sind alles so Themen, das sagt einem einfach keiner. Also klar, es gibt auch Coaches und Unternehmensberater, aber wenn du da jemand Gutes willst, bezahlst du natürlich auch entsprechend Geld und investierst dann da rein. Aber es gibt einfach so viele Dimensionen, also administrativ, bürokratisch und diese ganze steuerrechtliche Kram, mit dem man sich ja nie auseinandergesetzt hat, den man ja auch nicht lernt. Also das hast du ja weder in der Schule noch im Studium. Wenn du jetzt nicht gerade Steuerfachangestellte wirst, dann habe ich auch in meinem Job vorher nie damit zu tun gehabt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn das System einmal aufgesetzt ist und die Prozesse laufen, dann hat man das auch einmal für sich geklärt. Aber gerade so als ganz frische Selbstständige ist das erstmal ein Themenfeld, mit dem man sich erstmal viele, viele Stunden auseinandersetzen kann.
Ja, weißt du, ich finde es gerade ganz spannend, weil für mich, was dahinter steckt, das ist auch wieder der Begriff der Kommunikation, dass in Deutschland zu wenig kommuniziert wird, weil im internationalen Vergleich, zumindest so ist es meine Erfahrung und Perspektive, gibt es unglaublich viel Wissen und Unterstützung. Also das fängt an, ganz oft ist der Weg der klassische, der aus der Arbeitslosigkeit heraus zu gründen. Du hast den Gründungszuschuss auch erhalten. Ne? Das geht nur eben aus dieser Rolle heraus und es gibt auch die Möglichkeit, während der Arbeitslosigkeit Gründungsberatung zu bekommen. Die Krux ist oder der Clou ist, dass die Agentur für Arbeit das meistens nicht proaktiv mitteilt und dass es auch sehr unterschiedlich ist, über welches Bundesland das läuft, weil da kommt es natürlich dann wieder auf Budgettöpfe an etc. Und was ich immer sehr, sehr gerne mitgebe, so als kostenloser Zugang und Quelle, die mir immer geholfen hat und die ich auch sehr viel dann für Kundenprojekte einsetze, um den Businessplan zu schreiben zum Beispiel. Das ist die Gründerplattform. Wird auch verlinkt, ne? Das ist so eine Möglichkeit. Ich bin aber total bei dir, Laura. Ich habe auch sehr, sehr vieles getan, was ich im Nachgang schüttle ich den Kopf und genau, vieles falsch gemacht, einfach weil ich auch niemanden hatte, der mich an die Hand genommen hat. Das ist ja so ein bisschen auch jetzt der Gedanke von diesem Podcast, ne? Dieses Wissen breiter zugänglich zu machen und ich nehme das als Impuls mit. Vielleicht mache ich mal wirklich so eine richtig stupide Podcast-Solo-Folge dazu so, was sind die Schritte?
Ja.
Genau, vielleicht ist das jetzt der Impuls. Nehme ich mit. Und mit Blick auf die Zeit würde mich jetzt noch total interessieren, mit Blick auf deinen Weg jetzt, auf dem du dich befindest, wie du Erfolg für dich misst.
Ich beantworte das jetzt, glaube ich, für mich anders, als ich das noch vor einigen Jahren getan hätte. Für mich hängt Erfolg nicht von einem Titel ab, oder nicht von materiellen Dingen, die man sich damit erarbeitet, sondern vor allem dadurch, dass das Leben, was man führt, sich selbstbestimmt und frei anfühlt. Und diese Selbstbestimmung oder diese Freiheit, die kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also zum einen natürlich finanziell. Natürlich ist der finanzielle Aspekt schon einer, den man in der Selbstständigkeit ja auch verfolgt, dass man damit dann eben auch erfolgreich Geld verdient. Aber eben nicht nur aus dem Blickwinkel, was kann ich mir damit alles Tolles leisten, also tolles Auto, tolles Haus, Markenklamotten, sondern eher aus dem Blickpunkt, ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Und wenn ich nächste Woche entscheide, ich möchte auswandern, dann möchte ich das für mich realisieren können. Und dann möchte ich nicht in Strukturen festhängen, in die ich mich reingesetzt habe oder die ich mir geschaffen habe, die ich dann irgendwie nicht mehr ändern kann oder die wenig flexibel sind. Und im Endeffekt auch einfach glücklich zu sein. Also jeden Tag auch aufzustehen und also es gibt auch Arbeitspakete, die machen nicht immer Spaß, ne? Stichpunkt Buchhaltung zum Beispiel.
Mhm.
Aber einfach zu sagen, ja, ich habe Spaß an dem, was ich tue und ich verwirkliche mich da auch ein Stück weit selbst. Ich finde, das ist für mich der größte Luxus, den man mit der Selbstständigkeit auch im Endeffekt verfolgen kann und dass man da nicht irgendwelchen Zwängen unterliegt, sondern einfach das Leben so lebt, wie man das möchte. Und dass man am Ende des Lebens auch nicht sagt, hätte ich mal den Mut gehabt zu springen und hätte ich mal was mich getraut und hätte ich doch mal diesen Traum verfolgt, das möchte ich am Ende meines Lebens nicht zu mir sagen müssen. Und deswegen nehme ich da gerne Risiken auf mich.
Superschön, Laura. Ja, kann ich unterschreiben. Da hast du mir jetzt auch sehr vieles ausgesprochen, was mich so motiviert. Also vielen Dank fürs Reinholen in deinen Weg. Super inspirierend. Ich bin mir ganz sicher, dass alle, die zuhören, da auch Impulse mitnehmen werden. Und schön, dass du hier deine Story geteilt hast. Danke.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.